Ja, also schönen guten Tag allseits. Ich wollte zu Beginn vielleicht ganz kurz berichten. Wir haben gestern die erste Diskussionsrunde gehabt. Und die erste Diskussionsrunde, zwei Personen, die dabei waren, sind anwesend. Und für mich war die Geschichte ungeheuer lehrreich. Weil, obwohl ich es verstanden habe, ich habe ja vorher schon auch erklärt, für mich war die Corona-Zeit etwas ungeheuer Aufregendes und ich wollte gerne über diese Problematik reden. Und es hat sich herausgestellt, dass das viel schwieriger ist, als mir es bewusst war. Wir haben ja in der Vorlesung, habe ich ja ausführlich auch auf Paul Watzlawick abgestellt, dem Psychologen, der sehr klar begründet hat in seinem Buch, wie wirklich ist die Wirklichkeit, dass Wirklichkeit das Ergebnis von Information und Kommunikation ist und dass daher jeder in einer anderen Wirklichkeit lebt. Und mir ist gestern klar geworden, dass die Wirklichkeiten zwischen mir und vielen anderen, auch den Anwesenden bei der gestrigen Diskussionsrunde, viel größer ist, als mir im Vorhinein bewusst war, als ich angenommen hatte. Und wenn ich also jetzt einen Sachverhalt benenne, den ich gut begründen kann, bis in letzte Details hinein, und der mir sonnenklar erscheint, dass mir gestern bewusst geworden, dass der für viele andere überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und ich sage, na, das sehe ich ganz anders. Und wenn ich jetzt anfange, das zu erklären, ja, geht aber jetzt nicht, weil das ist viel zu kompliziert. Also das ist für mich eine wichtige Lehre gewesen, weil ich jetzt auch für die künftige Vorlesung weiß, ich präsentiere dann irgendwas, eine Botschaft und bin der Meinung, die kommt an und möglicherweise kommt sie überhaupt nicht an, weil einfach es ein zu großer Kluft zwischen ihrer Wirklichkeit, in der sie leben, und meine Wirklichkeit ist. Also das ist ein Problem, das mir gestern sehr klar bewusst geworden ist und ich weiß noch nicht genau, wie ich damit gedeihlich umgehen werde kann. Hier ein ganz wichtiges Zitat von einem neuen Philosophen. Die einzige Art, wie jemand sozusagen eine Sache gut verstehen kann, besteht darin, sich anzuhören, was man aus ganz verschiedenen Perspektiven zu dieser Sache sagen kann. Und nur so kann man eine Sache gut verstehen. Alles dem ist perspektivisch und gerade so eine komplexe Situation, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben, wo es um eine Pandemie geht. Wenn wir jetzt diskutieren, was ist die Pandemie, was sind die Definitionen, was ist wirklich eine Pandemie? Eine sehr komplexe Frage, zu der es viele Stimmen gegeben hat, mit denen ich mich intensiv auseinandergesetzt habe. Die letzten 4,5 Jahre habe ich auch täglich mich mit all diesen Aspekten auseinandergesetzt. Und jetzt ist es völlig klar, dass man, wenn man sich eben nicht mit den vielen Aspekten auseinandersetzt, dass man da kein sehr klares Bild und kein realitätsklares Bild von einer komplizierten Sache haben kann. Also auch das ist eben wieder einmal ein wichtiger Aspekt, wie entscheidend Meinungsfreiheit ist. Dass man eben Meinung Andersdenkender sich interessiert anhören soll, wenn man dann gescheiter werden kann.
Ich bin nicht sicher, ob John Stuart Mill das so wiederholen würde, wenn er in unserer Zeit leben würde. Weil ich habe das Gefühl, wir haben tatsächlich mit schwerwiegenden Problemen zu tun als Menschen, die in seiner Zeit vielleicht unterschiedlicher Meinung waren. Weil ich bin sicher, die haben noch dieselbe Sprache gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, wir sprechen heutzutage nicht mal dieselbe Sprache. Ich habe zum Beispiel, für mich ist es unverständlich, wie jemand behaupten kann oder 50% der USA behaupten können, ihr Präsident, ihr Donald Trump, sei für die amerikanische Bevölkerung da, während ein offenes Geheimnis ist, dass er seine Wahlkampfzeit auch also zum Verkauf von Merchandise-Produkten verwendet hat, die er in China produzieren möchte. Das ist für mich halt ein Widerspruch. Für mich kann man nicht behaupten, gleichzeitig, er ist ein Mann für die AmerikanerInnen und gleichzeitig wissen irgendwie, lässt China Produkte von verkauft werden und überteuert. Ja, das ist für mich.
Völlig richtig. Aber ich
Ein
finde,
Beispiel.
das ist mir halt besser, das war nicht zu erklären. Aber nein, ich muss vorhin wissen, dass es auch nicht so wichtig ist. Weil es ist unbedingt, dass viel mehr und wenn einer was ändert, ist für die Krise ein politisches System, dann rückt er daneben. Ja,
Ja, ich habe das
das
Gefühl.
ist halt viel komplizierter geworden, aber der Grundsatz ist meiner Meinung nach umso wichtiger. Weil was ist die Alternative? Zu sagen, wir können überhaupt nicht mehr vernünftig über komplizierte Dinge reden. Das wäre dann eine intellektuelle Abstammung. Dass man sagt, die Aufklärung ist überholt, weil selbstständiges Denken führt zu nichts mehr. Wir
Ja,
müssen aufwendiger denken, konsequenter denken, umfassender denken, aber nicht weniger denken.
nee, nicht unbedingt weniger, aber sagen Sie bitte auch was dazu. Also für mich ist das ein fundamentaler Baustein über Kommunikation.
Ja,
Das ist.
also und dann möchte ich nicht
Nein, nein, aber ich
diskutieren.
meine, was es allgemein ist. Also dass es sowas gibt wie, also dass Widersprüche sich ausschließen. Und wenn ich mitkriege, dass es für einige Menschen dieser Grundsatz nicht gilt, dann habe ich das Gefühl, dass es schwierig ist, überhaupt miteinander zu sprechen.
Ist.
So wie
Ja,
wenn jemand glaubt,
für mich
die
ist
ganze Zeit ist frei.
eines ganz wichtig. Es gibt viele Dinge, auf die man sich einigen kann. Und ich hoffe, gerade in dieser Vorlesung, dass man sich darauf einigen kann, dass wir für das, was wir tun, Verantwortung übernehmen müssen. Dass wir über das, was wir tun, konsequent nachdenken müssen, dass wir eine Verantwortung für das haben, was wir tun und für das, was wir nicht tun, dass das, was wir tun und nicht tun, Konsequenzen für die Zukunft für andere Menschen hat und dass man aus ethischen Gründen denen nichts antun darf, was wir nicht wollen, dass man uns antut. Also das ist sozusagen Grundthesen, wo ich glaube, dass sich alle vernünftigen Menschen darauf einigen können. Es wird wirklich nicht so nah, dass wir verblödet sind. Und warum soll ich mich um die Nachwirkungen kümmern? Die Nachwirkungen kümmern sich gerade nicht. Ne? Hinter mir die Sintflut. Ja, dann sagt sie, ja, mit dir möchte ich gar nicht reden. Hast so viel Verantwortung wie ein Kind vielleicht. Vielleicht lernst du noch was, aber ich versuche lieber Menschen anzusprechen, wo ich das Gefühl habe, die hören mir zu, die verstehen das und die sind dann auch in der Lage, verantwortungsvoll zu handeln.
Ja, es ist, ich glaube halt, alle können sich auf solche Grundsätze einigen. Das Problem besteht nur darin, dass sich längst nicht alle darauf einigen können, dass, also, ob ihr Verhalten im Einklang mit solchen Grundsätzen ist oder nicht.
Da muss jeder, da haben wir beim Albert Schweitzer gelernt, dass man niemandem Vorschriften machen darf, sondern dass jeder aufgerufen ist, sich selber Gedanken zu machen. Er sagt dann, in der Wahrheit sind wir, wenn wir Konflikte immer tiefer erleben. Wenn wir immer mehr, uns immer klarer wird, wie wir uns verhalten sollen, was für Verhaltensweisen wir vielleicht aufgeben sollen. Und was wir immer wieder erkennen, jeder von uns ist ein Umweltschädling. Jeder von uns. Ich beanspruche Ressourcen. Ich bin ein Teil des Umweltproblems, ein Teil des Bevölkerungsproblems, weil ich zu einer Gruppe von Menschen gehöre, die auf zu großen Fuß leben, auch wenn ich mich bemühe, das zu reduzieren. Und ich selber, kann ich bei der Gelegenheit sagen, habe mich bemüht, an einem Unterbetreuungsprojekt beteiligt in Costa Rica, wo weit über meine Lebenszeit hinaus jährlich 100 Tonnen CO2 gebunden werden. Also man kann nicht so ausführen. Also mir geht es einfach darum, dass wir bewusst nachdenken, dass wir problembewusst werden, dass wir die Dinge in einem großen System zusammenhängen und unter einer weiten zeitlichen Perspektive sehen. Das ist für mich wichtig. Aber bitte bei allem Verständnis jetzt, ich muss mit dem Stoff auch weitergehen und hoffe, dass meine Botschaften ankommen. Und ich bitte Sie vielleicht nach den gestrigen Erfahrungen, wenn Sie das Gefühl haben, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, gleich anzuheben und zu sagen, Einspruch, wie meinen Sie das wirklich? Ich sehe das ganz anders. Ja? Also darum bitte ich. Also eines der Probleme ist auch, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Papst Franziskus hat es in dem Wort zusammengefasst, diese Wirtschaft tötet. Und da sind natürlich einige Dinge beteiligt dran. Das ganze Geldsystem, der Kapitalismus. Hier ein Ausspruch eines der reichsten Männer, Warren Buffett. Es herrscht Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse, die der Reichen, die den Krieg führt und wir gewinnen. Das ist doch eine klare Ansage. Und wir erleben eben heute, dass es enorme Machtkonstellationen gibt. Also dieses Buch zum Beispiel ist auch spannend zu lesen. Und ein ehemaliger oberster Richter in den USA, ja, vor ungefähr 100 Jahren, hat schon gesagt, wir müssen uns entscheiden. Wir können eine Demokratie haben oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger, aber nicht beides. Also das sind auch Aussagen, da kann man jetzt sagen, das ist völliger Blödsinn, aber ich empfehle darüber nachzudenken, weil ich glaube, das kann man sehr gut begründen. Wenn wir über die Wurzeln von der, über die Ursachen der Umweltkrise reden, dann geht es eben auch sehr stark darum, um Strategien der Machtausdehnung und Machterhaltung. Und da ist ein ganz wichtiges Prinzip, das schon im Altertum angewendet wurde, teile und herrsche. Divide et impera, haben die Römer gesagt. Also diejenigen, die man beherrschen will, die muss man gegeneinander aufbringen. Man muss die Gesellschaft spalten. Man muss verhindern, dass sie einig werden gegen die Mächtigen. Da gibt es Ablenkungsziele. Und da empfehle ich Ihnen sehr, sehr einen Mann, von dem ich vor vielen Jahren schon viel gelernt habe, Rainer Mausfeld, ein deutscher Psychologe und Kognitionsforscher. Sie finden ihn im Internet, bei YouTube. Ich kann auch einen Vortrag von ihm, der verschriftlicht wurde, den kann ich auch in den Kurs stellen. Und Rainer Mausfeld beruft sich eben auch auf historische Quellen und sagt in aller Klarheit, dass es man unterscheiden muss zwischen Hardpower, das hat man früher gemacht, also Sklavenhaltung oder eben der Herrscher hat mit drakonischen Maßnahmen das Volk zu dem gezwungen, was es nicht machen wollte. Und da, dagegen haben die Menschen eine natürliche Abwehr. Niemand will sich manipulieren lassen, niemand will sich unter Druck setzen lassen. Und diese Hardpower, die ruft sozusagen ein gewisses revolutionäres Potenzial wach. und erfordert dann entsprechende Maßnahmen. Und da ist man eben draufgekommen, dass es ökonomisch sinnvoller ist und einfacher ist, mit Meinungslenkung zu arbeiten. Der prominente amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky hat vor vielen Jahren schon ein Buch geschrieben, ein sehr viel beachtetes Manufacturing Consent. Also wie man sozusagen eine Meinung allgemein gültig macht. Und eben diese Softpower, die unterläuft die Gegenwehr und sie bedient sich subtiler Methoden der Meinungsmanipulation. Und dann sagt Rainer Mausfeld eben auch, dass in den USA diese psychologische Forschung in dieser Hinsicht ungemein erfolgreich war und mit hohem Einsatz betrieben wurde, ganz im Unterschied zur Sowjetunion. Weil dort hat man sozusagen mit Gewalt das Volk unterdrückt, da hat man es nicht überzeugen müssen. Alle haben gewusst, was in der Pravda steht, das ist Propaganda. Aber im Westen muss man eben das so machen, dass man die Meinung, also den Konsent, die Einigkeit herstellt. Und da ist es ganz wichtig, diese Methoden zu verstehen, weil irgendwann kommt man drauf, aha, jetzt kenne ich das, so will man mich beeinflussen, aber so lasse ich mich nicht beeinflussen. Also es ist ganz wichtig, diese Methoden zu verstehen.
Ich würde kurz nachfragen, ist Rainer Mausfeld, ist er der Meinung, dass Corona so eine orchestrierte
Zu dem Thema hat er sich nicht geäußert. Und ich habe ihn auch schon kennengelernt, lang bevor Corona war. Ja, und die Methoden dieser Meinungsmanipulation, die sind auch vielfältig. Die Massenmedien, die werden da eingebunden, das ist einmal auch ganz wichtig. Dann wird die Information fragmentiert. Also es werden nur Einzelstücke geboten und der Zusammenhang wird weggelassen. Das nennt man auch Dekontextualisierung. Also sie werden aus dem Kontext herausgenommen und in irgendeiner punktuellen Form dargestellt. Und damit kann man dann eigentlich relativ wenig anfangen. Dann gibt es das, was man Framing nennt, Frame der Rahmen. Es wird etwas in einen Rahmen gestellt und damit schon ganz anders wahrgenommen. Also wenn etwa irgendwo in einem Land eingegriffen wird, eine Aktion mit Militär und Bomben, dann wird gesagt, ja, da geht es gegen den Terrorismus. Ja, das ist schon ein Framing. Ne? Da stellt sich jeder vor, ha, da ist ein zerbärtiger Moslem mit einem Sprengsatz. Ja, also da muss man natürlich was machen. Ne? Wenn man das in den Rahmen Völkerrecht stellt und sagt, ja, wie schaut das aus der Perspektive Völkerrecht? Man sagt, Moment, das ist völkerrechtswidrig. Das geht nicht. Es ist Terrorismus, es ist Antiterrorismus. Dann auch eine sehr wichtige Strategie, dass Fakten als Meinungen ausgegeben werden. Man sagt, ja, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Ne? Aber dass das ein begründbares Faktum ist, das wird weggelassen. Man sagt, ja, das sind halt eine Meinung, nicht? Aber wir sind halt anderer Meinung. Und dann auch ganz wichtig, dass eben diejenigen, die nicht diese Meinung, die man herstellen will, akzeptieren, die werden dann sozusagen als Abweichler, werden die diffamiert. Und da diese Kultur oder Unkultur der Diffamierung, die hat in den letzten Jahren gewaltig zugenommen. Nicht nur Diffamierung, sondern natürlich auch finanzielle Schädigung. Viele haben ihren Beruf verloren, ihre Reputation verloren, ihr Einkommen verloren. Und diese Methode, die hat schon Mao Zedong beschrieben und praktiziert, bestrafe einen, erziehe 100. Und viele sehen dann, aha, Moment, der hat das und das gesagt. Ist eigentlich auch meine Meinung, aber der ist jetzt derartig niedergemacht worden, also ich behalte meine Meinung lieber für mich. Und ich habe auch erwähnt schon diese wichtigen psychologischen Versuche. Solomon Asch, eben der Hang zum Konformismus, niemand will sich outen. Und wenn man jetzt weiß, da in dieser Konstellation, in dieser Uni oder in diesem Betrieb, da herrscht genau diese Meinung zu einer bestimmten Thematik. Ich bin aber anderer Ansicht, ja, dann behalte ich das lieber für mich, weil sonst wäre es querulant oder Nestbeschmutzer oder sonst etwas angesehen. Das habe ich alles auch erlebt. Ein sehr gescheiter Astrophysiker, Peter Kafka, der leider vor ein paar Jahrzehnten schon gestorben ist, der hat, wir wenden uns jetzt dem Bereich Technik zu, als eine vieler Ursache, als eine Ursache vieler Umweltprobleme. Peter Kafka hat Folgendes eben gesagt: Erst ging es um den Schutz der Mitmenschen vor Naturkatastrophen und allerlei Nöten und Krankheiten und vor den Feinden. Da wurden eine Menge Probleme gelöst. Und heute geht es vor allem um die Probleme, die durch die solche Lösungen neu erzeugt wurden. Die durch Problemlösung erzeugten Probleme wachsen uns über den Kopf. Und er sagt dann als Astrophysiker sehr gescheit, das sieht nach einer Instabilität aus. So nennt man es doch, wenn ein System bei einer kleinen Ablenkung aus seinem Zustand nicht Gegenkräfte aufbaut, sondern weitere antreibende Kräfte, die die Störung immer weiter anwachsen lassen. Wohin führt das? Was machen wir eigentlich? Es gibt bei uns und weltweit so etwas wie eine offizielle Wissenschaft und Technik, die mit der herrschenden Ideologie im Bunde steht. Das ist auf der ganzen Welt im Wesentlichen ein und dieselbe Ideologie. Wir stehen vor gewaltigen Problemen. Selbst wenn sie größtenteils Folgen der Anwendung von Wissenschaft sein sollten, es gibt doch nur einen einzigen Ausweg. Mehr Forschung, mehr Technologie, sofortigen Technologietransfer in die Produktion, noch schnellere Innovation, also vorwärts stürmen mit aller Kraft. Große Probleme sind immer große technische Probleme, erfordern also großtechnische Lösungen. Besonnenheit wäre da schon Defätismus. Sie wird sofort als irrationale Zukunftsangst und irrationaler und blinder Technikfeindlichkeit ausgelegt. Dabei ist wohl kaum etwas irrationaler und blinder als das globale Vorwärtsstürmen der Macher. Also Kafka hat zu diesem Thema auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, Gegen den Untergang. Beschleunigungskrise. Er hat die Evolution lebensfähiger Systeme auch aus sozusagen aus thermodynamischer Sicht sehr schön beschrieben. Jedenfalls gibt es Formen der Technik, die einen ganzen Rattenschwanz von weiteren Problemen generieren. Und interessanter Aspekt ist aber, dass viele dieser Probleme, die neu geschaffen sind, außerhalb der Fachkompetenz der Techniker liegen, die diese Probleme eigentlich dann überhaupt geschaffen haben. Und da gibt es ein sehr einfaches, klassisches Beispiel. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen, aber es sind eigentlich nur zwei oder drei, die ich nenne. Der Aswan-Staudamm in Ägypten. Also ein riesiges Projekt. Da haben die Russen haben damals dem Nasser, dem Ministerpräsidenten, geholfen, der da ein Prestigeobjekt hinstellen wollte, der größte Stausee der Welt. Und an sich eine einfache Geschichte, eine Staumauer, ein Stausee und das Ziel, eine Menge Strom, dann Wasser zur Bewässerung. Aus dem See kann man dann eben Bewässerungssysteme speisen und natürlich Elektrizität und Bewässerung, also als Nebenwirkung. Aber es ist vieles anders gelaufen, als man es erwartet hat. Also die Fläche 5000 Quadratkilometer, das Volumen 164 Milliarden Kubikmeter, eine riesige Geschichte. Stromerzeugung 10 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr, Wasser für Bewässerungsprojekte. Aber es hat eine Menge unbeabsichtigter Folgen gegeben. Eine viel stärkere Versickerung als erwartet. Also es ist weniger dann durch den Stau, durch die Turbinen gegangen. Aber ganz wesentlich, die jährlichen Überschwemmungen sind ausgeblieben. Früher hat ja der Nil einmal im Jahr die landwirtschaftlichen Flächen überflutet und hat dabei Sediment abgelagert. Nährstoffreiches Sediment. Und die ägyptische Landwirtschaft hat jahrtausende lang, die ägyptische Landwirtschaft hat jahrtausende lang funktioniert, weil ihm jährlich die Düngung nachgeliefert worden ist und die Überflutungen sozusagen, die agrarischen Flächen gut bewässert haben. Jetzt ist es aber so, dass sich diese Sedimente im Stausee setzen, dass sich dort Schlamm ablagert und nährstoffarmes, klares Wasser unterhalb des Stauraums zur Verfügung ist. Und das hat jetzt weitere negative Folgen. Wenn man mit diesem Wasser bewässert, das ist so, wie wenn Sie mit Leitungswasser ständig eine Topfpflanze gießen, da werden Sie sehen, dann irgendwann entstehen Kalkränder, die Erde wird basisch und so weiter, weil eben die Mineralien zurückbleiben, reines Wasser verdunstet. Es kommt zu einer ständigen Versalzung. Früher hat das Hochwasser auch die löslichen Anteile zum großen Teil wieder mitgenommen. Und jetzt, wenn man bewässert wird, wird sozusagen eine ständige Versalzung. Das Ganze ist im Nildelta noch viel dramatischer, weil dort sind die großen landwirtschaftlich fruchtbaren Gebiete. Und die sind auch einmal im Jahr überflutet worden und das Nildelta ist sogar gewachsen, weil eben sich dort das Sediment abgelagert hat. Die landwirtschaftliche Fläche ist größer geworden und das nährstoffreiche Wasser im Nil hat dann eine sehr produktive Küstenfischerei möglich gemacht. Die Mündungsgebiete von Flüssen sind immer sehr produktive Gebiete im marinen Ökosystem. So, und das ist dann auch alles anders geworden. Ja, also da jährlich Material abgelagert worden ist, feiner Nilschlamm, der wird traditionell für den Wohnbau verwendet. Dieser Nilschlamm wird feucht gemacht und dann kommt Strohhäcksel hinein. Und damit werden dann luftgetrocknete Ziegel gemacht, mit denen bauen die Araber dort, die Beduiner, die Nubier, bauen ihre wunderbaren Häuser mit Kuppeln und Gewölben, dicke Wände, die gut Wärme speichern und Wärme isolieren, sodass die ganz starken Temperaturschwankungen, die tagsüber, ich habe bei einer solchen Exkursion einmal mitgetan, tagsüber gibt Gegenden, Oasen, wo es tagsüber 70 Grad hat, Lufttemperatur. Und in der Nacht wird es saukalt, aber in den Häusern ist die Innentemperatur immer in der Behaglichkeitszone. Und das ist auch so, die Leute helfen sich selber. Ich habe selber so eine Baustelle auch gesehen. Ja, die brauchen nicht einmal Bauholz, weil sie so wie eine Schwalbe ihre Nester baut. Bieten Sie die Ziegel in einer schrägen Textur so rund an die Wand und bauen so ein Gewölbe. Das kostet gar nichts, weil das Material nichts kostet. Da helfen die Nachbarn zusammen und nach einiger Zeit steht ein Haus da. So, und das ist aber jetzt verboten, weil es den Nilschlamm nicht mehr gibt. Da habe ich Fotos gemacht. Das ist so abgegraben worden, dass die Palmen, die stehen schon so in der Luft mit ihren Wurzeln. Nicht? Also es ist gesetzlich verboten. Die Leute haben sozusagen ein Wohnproblem. Früher haben sie sich kostenlos ihre Häuser bauen können, die klimatisch gut waren. Und jetzt stellt man Betonfertigteilbauten hin. Und da hat ein traditioneller Architekt Hassan Fathi hat uns da geführt und hat uns auch in einem solchen Dorf gezeigt, wie es da zugeht. Und dort ist die Sterblichkeit hoch, weil die Leute tagsüber ist heißer da drinnen als draußen und in der Nacht ist kalt in diesen Bauten. Die sind ganz anders. Ja, also auch das. Und da muss man sich vorstellen, ja, also es wird ein Wasserkraftwerk gebaut. Ganz einfach, nicht? Und dann gibt es aber ein Wohnproblem, ein soziales, für das die Wasserbauer keine Lösung haben. Ufererosion, Versalzung, das Nildelta wächst nicht mehr. Da gibt es Fotos, wo das ausschaut wie raureif, weil von unten durch Kapillarwirkung das Seewasser hochkommt. Früher ist es nieder runtergedrückt worden, wieder bei der Überflutung. Jetzt kommt es hoch und es blühen die Salzkristalle aus. Und dann ist etwas noch gekommen, ja, Verarmung der Küstenfischerei. Und dann ist etwas, auch ein arges hygienisches Problem gekommen, die Bilharziose, das ist eine Parasitenkrankheit, verursacht durch einen Saugwurm, der einen sehr komplizierten Generationswechsel hat. Der Saugwurm lebt im Körper. Die Eier werden in die Harnblase abgegeben und werden gelangen auf diese Art ins Gewässer. Dann werden diese Larven, die da entstehen, die dringen in Wasserschnecken ein. Dort machen sie wieder eine Veränderung und dort entstehen dann Zerkarien, das sind so kaulquappenähnlich ausschauende Stadien und die bohren sich dann bei Leuten in die Haut ein, wenn sie Wäsche waschen oder sonst wie in dem Wasser stehen und dort entstehen dann wiederum diese Saugwürmer, die dann im Körper ihr Unwesen treiben. Das ist eine sehr unerfreuliche Krankheit. Und jetzt ist eben in diesem riesigen Gebiet des Stausees breitet sich das aus und mit den Bewässerungskanälen kommen diese Zerkarien überall hin. Also in Gegenden, wo es das früher nicht gegeben hat, diese Krankheit ist sie heute.
Aber Herr Professor, würden Sie sagen, man hat es in Kauf genommen oder hat man es nicht
Das
gewusst?
hat man nicht gewusst.
Hat es nicht gewusst?
Man hat es nicht gewusst. Konnte es ja auch gar nicht
Und
wissen.
würden Sie sagen, man hätte den Damm nicht bauen sollen?
Ja, das könnte so jeder entscheiden. Ich kann das nicht entscheiden. Ich sage nur, was passiert ist. Ich sage nur, man hat ein Problem gelöst und hat viele andere geschaffen. Also ein Problemmultiplikator. Und das ist genau das, was eben Peter Kafka vorhin gesagt hat. Eine technische Lösung schafft auf einmal neue Probleme. Und heute haben wir mit vielen Problemen zu tun, die durch technische Lösungen entstanden sind. Und das ist eigentlich Anlass, dass wir sagen müssen, das, was Hans Jonas fordert, eine Tatsachenwissenschaft von den Fernwirkungen technischer Aktion. Also man muss sich viel genauer als bisher, muss man sich überlegen, was sind mögliche Konsequenzen dieser oder jener technischen Lösung, die auf den ersten Blick super ausschaut. Nicht? Also ein Beispiel war das. Und in den 70er Jahren hat ein amerikanischer Physiker namens Emory Lovins sehr einflussreiche Bücher geschrieben. Eines zum Beispiel hat geheißen Energy Strategies, Facts, Issues and Options. Und da hat er unterschieden zwischen dem harten Weg und dem sanften Weg. Hard Path und Soft Path der Energie. Politik, Energiewirtschaft. Der harte Weg, und hat eben gesprochen auch, da hat man dann eben begonnen, das ist in Mitte der 70er Jahre, also vor 50 Jahren war das schon, hat man gesagt, ja, also eigentlich müssen wir diesen harten Weg verlassen, den Sie hier eben sehen. Der harte Weg, der fängt an mit Aufbringungsorientierung. Das heißt, man sagt, ja, was brauchen wir denn jetzt? So und so viel Strom, so und so viel Erdgas, so und so viel Kohle, so viel Erdöl. Ja, und die Prognosen, Wachstum, Wirtschaft muss wachsen. Ja, nächstes Jahr werden wir ein bisschen mehr von dem brauchen. Und so werden dann auch die Kraftwerke gemacht, so werden die Energieimporte und all das organisiert. Also aufbringungsorientiert. Erneuerbare Energien reichen nicht, sagt man da. Und ich habe diese Diskussion seit 50 Jahren geführt. Da hat es zum Beispiel gibt's ja die IASA, International Institute for Applied Systems Analysis in Luxemburg. Und da war eine Zeit lang der Chef der Energieabteilung war Wolf Haefele, ein deutscher Nuklearphysiker, der als Vater des schnellen Brüters gilt. Ein Kalkar wird Ihnen vielleicht geläufig sein. Ein tolles Kraftwerk, ein schneller Brüter, eine ganz gefährliche Konstruktion, der aber dann auch nicht in Betrieb gegangen ist, war zu kompliziert, da sind Milliarden, sind da vergeudet worden. Heute ist ein Freizeitpark dort. Und dieser Wolf Haefele war so ein richtiger Nuklearfanatiker. Ich habe ihn persönlich ein paar Mal getroffen, Diskussionen gehabt in Karlsruhe mit ihm. Und eines Tages ist in unser Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz ein holländischer Wissenschaftler gekommen, der sich mit Solarenergie befasst hat und bei der IASA gearbeitet hat unter der Leitung von Hefele. Ja. Und er sagt, es gibt so etwas wie ein Perception Gap, also eine Verständniskluft. Wenn er den Hefele fragt, wie hoch kann der Anteil der Solarenergie bei künftiger Energieversorgung sein? Und der Hefele hat einen guten Tag, dann sagt er 5%. Und er, der Solarspezialist, kann sich locker 100% vorstellen. Und das hat er ein Perception Gap genannt. Also auch etwas, was man sich vor Augen führen muss. Und also damals zum harten Weg gehört, erneuerbare Energien reichen nicht. Wir brauchen mehr Energiedienstleistungen. Das ist ein relativ neuer Begriff gewesen damals. Ich kann mich noch erinnern, bei einer Diskussion an der TU in Wien, im Institut für Energiewirtschaft, hat der Professor Bauer, der Chef, gesagt, was ist eine Energiedienstleistung? Ja? Das war ein neuer Begriff. Energiedienstleistung versteht man darunter. Die Dienstleistung, die wir mit Energie bewerkstelligen, ist zum Beispiel Beleuchtung. Ja? Energiedienstleistung für Beleuchtung. Und jetzt können Sie schon sehen, ich kann Leuchtkörper machen, die eine sehr geringe Effizienz haben. Dann brauche ich sehr viel Strom für die Energiedienstleistung Licht. Aber wenn ich das effizient mache, heute mit LED, ja, dann brauche ich viel weniger für diese Energiedienstleistung. Und jetzt ist eben die Frage, brauchen wir immer mehr Energiedienstleistung? Mehr gefahrene Kilometer, mehr Aufzüge, mehr Beleuchtung, mehr Aluminiumdosen für Getränke, brauchen wir da mehr, immer mehr Verschleißproduktion, die Energie kostet und Material kostet. Ja, der Energieverbrauch steigt, Öl, Kohle, Gas, Atomkraft. Das ganze System wird immer störanfälliger, immer umweltschädlicher, führt hin zu immer mehr Ressourcenverschleiß, zu Verteilungskämpfen, billiges Öl, es wird knapp. Die Ressourcen sind wichtig. Wer die in der Hand hat, der hat enorme wirtschaftliche Vorteile. Und es kann nicht lang gut gehen. Und wir haben ja gesagt, wir fassen einen weiten Zeithorizont ins Auge. Wir sind nicht die letzte Generation. Nach uns soll es tausende Generationen noch geben. Viel, viel mehr Menschen werden nach uns leben, als vor uns und jetzt leben. Und auf die müssen wir Rücksicht nehmen. Vor denen müssen wir uns verantworten, jetzt schon vorausschauend. Ja, also ist nicht zukunftsfähig. Ich kann nicht auf Verschleiß die Zukunft aufbauen. So, Energiewende. Was heißt das? Dass ich heute, wenn ich Geld investiere, eben nicht in dieses nicht zukunftsfähige System investiere, sondern in was anderes. Und zwar eben, zunächst beginnt es einmal verbraucherorientiert, dass ich sage, ja, welche Energiedienstleistungen brauchen wir denn? Beleuchtung, Raumwärme. Wie kann ich diese Energiedienstleistung so effizient, so umweltfreundlich und so billig wie möglich machen? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und von Emery Lovins stammt ein sehr schönes Beispiel, das sogenannte Badewannenbeispiel. Er hat gesagt, wenn dir aus deiner Badewanne ständig das warme Wasser rausläuft, weil der Stoppel undicht ist, was ist da jetzt gescheiter? Stoppel dicht machen oder einen stärkeren Boiler anschaffen? Ja, da ist das Stoppel dicht machen ist wesentlich gescheiter und ich kann unser ganzes Energiesystem mit der Badewanne vergleichen. Ich kann jetzt in einem Gebäude, das schlechte Fenster hat, schlechte Wände hat, schlechten K-Wert in den Außenmauern, wenn ich da Wärme haben will, muss ich da mehr reinpumpen. Ja? Das ist die Badewanne, wo der Stoppel undicht ist. Wenn ich aber in Wärmedämmung investiere, in Qualitätsverbesserung der Fenster und so weiter, wenn ich Solararchitektur betreibe, was in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gebracht hat, wenn ich Häuser südseitig ausrichte, können sie Energie gewinnen statt verlieren. Also ich kann da enorm viel machen. Und das geht alles, ist alles Teil einer Energiewende. Effizienzsteigerung, Bedarfssenkung, solare Energiesysteme. Die Geschichte ist zukunftsfähig. Ich erinnere mich auch an Professor Haas von der TU, vom Institut für Energiewirtschaft, hat vor ein paar Jahren schon ein schwedisches Modell vorgestellt, wo man große Wärmespeicher gebaut hat bei einer Wohnanlage, saisonale Wärmespeicher, wo man im Sommer die Wärme speichert. Und da hat man in Schweden bitte 80% des Heizbedarfs für den Winter hat man auf diese Art gespeichert. Und jetzt, wenn wir davon reden, Energiewende oder Klimapolitik, und jetzt wird gestritten über Autobahn dort, Tunnel da. Ja, bitte, warum bauen wir nicht saisonale Wärmespeicher? Irgendwann wird es eng. Wir müssen überlegen, wo investieren wir heute? In die Seite, ja, in den sanften Weg oder weiter in den Weg, der in die Sackgasse führt. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und die nächste Folie, die ich Ihnen zeige, ist eine Zusammenfassung. Ich habe ja in den letzten 50 Jahren, habe ja viele, viele, viele Diskussionen mit Verfechtern des harten Weges geführt. Podiumsdiskussionen oder Vorträge und so. Und ganz wichtig war für mich immer, die Situation ist eben oft so, dass man jetzt irgendeinem Podium sitzt und da wird dann gesagt, ja, da ist der Herr Professor Hefele, Bereichsleiter Kerntechnik im Forschungszentrum Karlsruhe oder der so, Herr sowieso. Und da ist Der Peter Weiß, der ist halt gegen die Atomenergie. So, und da wird dann diskutiert und dann nachher setzt man sich zusammen, entspannt, jetzt ist vorüber, keine Fernsehkamera mehr, ein Gläschen Wein und dann redet man mit dem. Und für mich ist dann immer interessant gewesen, ja, wie denkt der? Was sind seine Sorgen, Hoffnungen und so weiter? Und da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, das doch, glaube ich, einiges aussagt. Im Jahr, also 1978, am 5. November, war die Volksabstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf. Und da ist dann kurz danach, nach dem Ausgang mit Nein, ist ein Atomsperrgesetz, ist da verabschiedet worden, dass in Österreich den Bau oder auch die Inbetriebnahme von Atomkraftwerken verbietet. Und gleichzeitig, kurz danach, hat es einen Film gegeben in den USA, das China-Syndrom. Und diesen Film, wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich anschauen. Der ist ungeheuer spannend. China-Syndrom. Top-Besetzung. Jack Lemmon, der bekannte Schauspieler, der meistens komische Rollen gespielt hat, der spielt hervorragend einen Nuklearingenieur. Jane Fonda spielt eine Fernsehjournalistin. Und Mike Douglas spielt dann den Filmer, den Kameramann. Und da geht es eben um einen Unfall oder Störfall in einem Atomkraftwerk und das wird eine dramatische Geschichte, ja, spannender Film. Und der ist dann auch im Fernsehen gelaufen in Österreich, knapp nach der Volksabstimmung. Und da hat man dann den Direktor des Kernkraftwerks, den Alfred Nentwich, technischen Direktor von Zwentendorf und mich, hat man eingeladen, Zeit im Bild, kurz nach diesem Film, um den zu kommentieren. Ja, der Nentwich hat gesagt, völliger Blödsinn, das kann alles nie passieren, also die Atomenergie ist sicher und was da vorkommt, ist alles ein Schmarrn gewesen. Übertrieben, schön gemachter Film, aber völlig unrealistisch. Ich habe gesagt, der Film ist großartig. Da haben wir als technische Berater, haben da Aussteiger aus der amerikanischen Atomindustrie, die aus Gewissensgründen ausgestiegen sind, die haben den Film beraten. Viele Einzelepisoden in dem Film hat es schon gegeben. Die Zusammenhänge und das Ende ist anders, aber alles Sachen, die durchaus realistisch sind. So ein paar Minuten Ding. Ja, dann gehen wir. Ich sage, Herr Nentwich, haben Sie ein bisschen Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen reden. Ja, kann man es nur. Gästeraum, Glas Rotwein. Und dann sagt er mir bitte O-Ton, Originalton. Was er nie vor Fernsehkamera gesagt hätte. Also, dass man Zwentendorf für die österreichische Energieversorgung nicht brauchen. Geschenkt. Und dann gesagt, verstehen Sie kann. Aber die westliche Welt braucht die Atomtechnik, um einen Vorsprung vor den Arabern zu haben. Und dass in 50 Jahren eh alles den Bach hinuntergegangen ist, das werden doch auch Sie sehen, hat er zu mir gesagt. Und die haben gesagt, nein, ich sehe das nicht so. Also ich glaube, mit der Ökologiebewegung können wir einiges erreichen und so weiter. Für mich war die Atomenergie damals natürlich der Hoffnungsschimmer. Dass ich gesagt habe, wir, die vereinte Basis, hat gegen das Establishment jetzt nach langen Diskussionen und zähen Ringen hat es einen demokratischen Erfolg errungen. Und wir werden weitergehen, die Energiepolitik wird andere werden. Das war alles meine Hoffnung. Aber mir war klar, dem Mann, der seine Karriere verloren hat durch die Anti-AKW-Bewegung, den kann ich damit nicht trösten. Aber jedenfalls, ich habe ihm gesagt, ja, also ich habe Hoffnung, ich glaube, wir können was bewegen und das muss nicht alles den Bach hinuntergehen. Dann sagt mir der Technokrat sozusagen schulterklopfend, sehr schön, wenn es so Idealisten gibt wie Sie.
Der professionelle Kapitel arbeitet der Generator der Mutter auch.
Moment, Entschuldigung. Ja, wieso tut das nicht? Ja, bitte.
Generaldirektor von der ÖV, ich weiß nicht seinen Namen, ich gehört im Radio, der hat gesagt, ohne Gas gibt es keinen Wohlstand.
Ja, natürlich.
Was sagt man denn?
Ja, ich sage eben auch, das habe ich ja auch betont das letzte Mal, dass wir unseren Wohlstand nicht als sakrosankt ansehen dürfen. Wie gesagt, gehen Sie auf eine Müllsammelstelle, schauen Sie in die Abfallcontainer hinein. Ich habe erlebt als Kind die Kriegszeit, die Nachkriegszeit, eine glückliche, erfüllte Kindheit, natürlich gedämpft durch Erlebnisse im Luftschutzkeller sitzen, das Bombardement miterleben, aber dann war die Welt wiederum eine Zeit lang heil. Jeden Tag sind wir von der Schule heimgelaufen bei Fliegeralarm und haben das dann genossen, dass unsere Mutter uns Märchen erzählt hat im Luftschutzkeller. Aber ansonsten waren wir freie Menschen und haben das Wenige, das wir hatten, haben wir ganz anders geschätzt. Und heute leben wir im Überfluss. Und viele können sich heute nicht vorstellen, dass man einfacher leben kann. Weniger wegschmeißen. Alles reparieren wieder. Also eins meiner Hobbys ist Dinge reparieren, die andere wegschmeißen wollen. Ja? Also das geht alles. Aber es ist möglich, mit viel weniger ein erfülltes und verantwortungsvolles Leben zu führen. Und darüber nachzudenken, ist, glaube ich, wichtig. Weil allein in meiner Kindheit, ne, zum Beispiel Warmwasser, ja, da hat man Wasser heiß machen müssen. Ja, dann, da hat es die Badeöfen gegeben im Badezimmer, da hat man eingeheizt und dann hat man warmes Wasser gehabt. Ja, heute selbstverständlich, da bleibt man auf und natürlich, da kommt warmes Wasser in jeder Menge raus. Ja, das ist selbstverständlich, aber damals war es schwieriger als heute, weil heute gebe ich einen Flockenkollektor aufs Dach. Ich habe einen seit, glaube ich, 40 Jahren Dach, das funktioniert. Also ich habe das Warmwasser ein Dreivierteljahr oder mehr als ein halbes Jahr von der Sonne seit langer Zeit. Wir haben heute, können wir viel besser mit weniger Energie umgehen als damals.
Ich stoße dann bei diesem, bei dem Gedanken von Verzicht, den ich auch sehr gut finde und wirklich alternativlos. Aber ich stoße dann auch immer darauf, dass er sich irgendwie beißt kann aus dem Wirtschaftssystem. Weil ich denke, wenn weniger produziert wird, so, dann, also, dann verlieren Leute ihre Arbeit, dann, ich weiß nicht, dann kriegen Leute kein Geld, dann können Leute nicht leben. Irgendwie. Also da komme ich nicht so richtig drüber hinaus. Wie sehen Sie das?
Ja, nein, das sind Probleme. Da gibt es aber überall gute Konzepte. Es gibt überall gute Konzepte. Es gibt die Alternativen zum Geldsystem. Es gibt die Alternativen in der Architektur. Und für mich der entscheidende Punkt ist der, wir sind immer mehr von der Autonomie und Selbstständigkeit in die Abhängigkeit gekommen. Und es wäre sehr, sehr wichtig, wiederum Autonomie zu fördern. Und da sind ja tolle Bewegungen im Gang. Also in der Form, was ich, dass man wiederum Leute sich selber Nahrung produzieren, dass man selber Reparaturcafés und also es gibt jede Menge toller Beispiele und die geben mir auch Hoffnung. Und Sie haben völlig recht, es gibt arge Probleme, aber die sind alle menschengemacht und da muss eine menschengemachte Lösung geben. Wir haben, vieles läuft falsch, weil es falsche Spielregeln gibt. Das Steuersystem zum Beispiel. Also seit vielen, vielen Jahren haben wir Wir, sage ich, das sind Leute gewesen im Forum Wissenschaft und Umwelt, das gibt es heute auch noch. Der Verein wurde nach den Hainburg-Ereignissen gegründet. Und da haben wir seit langer, langer Zeit immer wieder Vorschläge gemacht, ein anderes Steuersystem. Es ist völlig falsch, die Arbeit zu besteuern. Wenn Sie was reparieren lassen, müssen Sie Mehrwertsteuer noch zahlen. Nicht? Anstatt dass man die Energie und die Rohstoffe viel stärker besteuert. Dass man den Energieverschleiß und die Rohstoffvergeudung wegsteuert, statt die Arbeit wegsteuert. Das sind alles Dinge. Nicht? Wir haben dann auch Schriften verbreitet, Einwände gegen die Einwände. Nicht? Also das sind alles Diskussionen, die laufen seit Jahrzehnten. Und da gibt es gute Ansätze, die lokal auch funktionieren. Es gibt Tauschkreise, es gibt Parallelwährungen. Nicht? Einer meiner lieben Bekannten, ein junger Mann, der hat in Tirol vor langer Zeit schon die Tiroler Stunde eingeführt, eine Parallelwährung. Wenn jemand für die Allgemeinheit etwas leistet, dann kann er von dem Verein Stunden bekommen. Also ich habe ein paar Vorträge gehalten, ich habe ein paar Tiroler Stunden zu Hause. Ja? Und das sind alles Dinge, auf die kommen wir ja eh noch zu sprechen in der Vorlesung. Daher mache ich jetzt Schluss. Das sind genau dann die Dinge, die dann am Schluss kommen, dass man sagt, ja, welche Möglichkeiten haben wir denn? Ich werde über Alternativen reden und eben zum Geldsystem ganz kurz nur und wie wir das umsetzen. Das wird dann gegen Ende der Vorlesung das Schwergewicht sein. Nicht? Aber jetzt sind wir noch immer bei den Ursachen. Welche Dinge stecken hinter dem Ganzen? Und jetzt komme ich zu der Folie. Ich habe, wie gesagt, jahrzehntelang die Möglichkeit gehabt und habe sie immer noch, mit ganz anders Denkenden, mit den Verfechtern des harten Weges zu diskutieren. Wobei es nicht nur den harten Weg in der Energiewirtschaft gibt, sondern ich werde dann das gleich auch zeigen, den gibt es natürlich in der Landwirtschaft. Da ist die industrielle Landwirtschaft der harte Weg und die ökologische Landwirtschaft, Permakultur und anderes, ist der sanfte Weg, der ökologisch zukunftsfähig ist. Auch die Verfechter des harten Wegs in der Landwirtschaft, mit denen habe ich viel diskutiert und vor allen Dingen auch mit den harten Verfechtern mit den Verfechtern des harten Weges in der Konfliktaustragung, nämlich den Militaristen. Und auch da gibt es den harten und den sanften Weg. Gewalttätige Konfliktaustragung oder humane Konfliktaustragung. Und jetzt eben immer wieder versucht, das Denken und das Weltbild der Verfechter des harten Weges. Und die Verfechter des harten Weges nenne ich die Beherrscher. Die Beherrscher, die wollen sozusagen Macht ausüben. Und da kann man jetzt sagen, tendenziell sind es Leute, die sagen, Überlegenheit begründet Verfügungsrechte. Der Stärkere, der hat sozusagen zu Recht, der ist stärker, der ist gescheiter, der ist erfolgreicher und der hat das Sagen. Der Mensch steht außerhalb der Natur, die Natur ist für den Menschen da. Anthropozentrische Umweltethik, die Natur ist nur so insofern schützenswert, sofern sie nützlich ist. Ich habe damals schon gesagt, wir wissen gar nicht, unser ökologisches Wissen reicht gar nicht aus, dafür festzustellen, das ist nützlich, das ist nicht nützlich, das ist entbehrlich, das können wir kassieren. Ja, die Folgen kommen irgendwann und man kann nicht heute sagen, wie viel Regenwald muss stehen bleiben, damit das Klima und das ganze der Regenwald nicht als ein Ganzer kippt. Also da hat ein gescheiter brasilianischer Fachmann José Lutzenberger, der hat auch an der BOKU referiert, der war Umweltminister, zuerst einer der ersten Umweltschützer in Amazonien dann Umweltminister, hat an der BOKU auch erzählt, Geschichten, interessante, die erschütternd waren. Also nur zum Beispiel jetzt, weil ich schon angefangen habe damit. Er hat gesagt, früher, wenn man in Manaus am mittleren Amazonas sich was ausgemacht hat, hat man gesagt, du, treffen wir uns morgen nach dem Regen. Hat immer so gegen Mittag hat es geregnet, Nachmittag ist wieder die Sonne gekommen. Jeden Tag hat es geregnet. Heute regnet es manchmal schon tagelang nicht mehr. Und zwar deswegen, weil vom Atlantik kommen die feuchten Luftmassen, regnen nieder, verdampfen wieder im Wald, regnen wieder nieder. Und wenn große Waldflächen gerodet sind, ist dort Thermik. Wenn die Wolken auseinandergetrieben und es regnet eben da nicht mehr. Und heute regnet es schon in manchen Gegenden eben nicht mehr regelmäßig. Der Wald trocknet aus, die Büffelten sterben ab und so weiter. Der Wald wird brennbar, den kann man dann auch abfackeln. Eine Zeit lang sind Prämien für Waldrodung ausbezahlt worden. Also wer den Wald gerodet hat, das hat ihm gehört. José Lutzenberger hat das Ganze dann auch gestoppt als Umweltminister. Aber jedenfalls, man kann jetzt sagen, naja, das tolle Ökosystem Amazonas, Regenwald, genügt ja, wenn da 1% davon da ist oder die Hälfte. Ja, irgendwann kippt das ganze System. Also das ist eine wichtige Geschichte. Die Natur ist nicht für den Menschen da, sondern der Mensch ist ein Teil der Natur. Diese anthropozentrische Verengung der Ethik findet man bei den Beherrschern. Technokratische Grundhaltung. Alle wichtigen Probleme, die sind mit Technik lösbar. Glaube an die Allmacht von Wissenschaft und Technik. Ein lineares, reduktionistisches Denken ist es. Das, ne? Dass ich eben in Ursache-Wirkungsfolgen denke und die komplexen Zusammenhänge nicht respektieren kann, weil ich sie ja gar nicht kenne, und eben auch die Spätfolgen nicht angeben kann. Wie stark beeinflusst die Rodung dieser Fläche das Artensterben, die Artenvielfalt und so weiter. Ja, überzogene Ansprüche. Wir beanspruchen sehr viel. Wir leben auf einem sehr großen Fuß. Und jetzt eben das, was ich vorhin schon angedeutet habe in meinem Gespräch mit dem Kernkraftwerksdirektor, eben der Glaube an den Endsieg der Technik über die Natur. Also der hat eben nicht mehr das geglaubt, der Herr Nentwich, der hat als einer, der im System steckt, eben gesehen, das System fährt gegen die Wand. Aber was soll ich machen? Ich bin da mittendrin in dem System, ich kann da gar nichts verändern. Daher ist er defätistisch, sagt, ja, es ist eh nichts zu machen. Also in 50 Jahren geht eh alles den Bach hinunter. Das sagt er als Insider, weil er weiß, wie wenig Spielraum man hat, etwas zu verändern. Also das ist eben Resignation, Defätismus, dass ich sage, ja, man kann eh nichts mehr tun.
Das ist schon irgendwie interessant, oder dass gerade in Schallbildung Leute so resignieren sind.
Naja, ich erzähle Ihnen gleich auch noch eine andere Geschichte. Ein lieber alter Freund von mir, ein ehemals ganz aktiver Greenpeacer, der mehrmals im Gefängnis gesessen ist im Ausland, weil er bei irgendwelchen Waldrodungswiderstandscamps dabei war und andere Sachen. Wolfgang Beck ist sein Name, der jetzt die Plattform Footprint betreut. Der hat mir vor etlichen Jahren schon Folgendes erzählt. Franz Fischler, der ehemals Agrarkommissar der EU war, ist dann wieder in Wien gewesen, nach seiner EU-Karriere, wo er ganz wichtig war, und ist Präsident des Ökosozialen Forums geworden. Also eine Vereinigung, die Josef Riegler gegründet hat, wo er gesagt hat, ja, Wirtschaft und Ökologie müssen zusammentun, eine sehr gescheite und gut gemeinte Initiative. Das Ökosoziale Forum gibt es heute auch noch. Und da war ihm Fischler Präsident. Und Wolfgang Beckni, der Greenpeacer, hat gesagt, du unlängst unter Fischler Vortrag gehalten. Großartig. Keiner von uns hätte den Vortrag besser halten können. Also es sind fast die Augen feucht geworden, wie klar und wie vernünftig das war, was er gesagt hat. Und der Wolfgang ist dann aufgestanden und gesagt, Herr Dr. Fischler, Sie waren doch jetzt viele Jahre lang in einer ganz einflussreichen Position. Was von alledem haben Sie umsetzen können? Fischler ist baff und sagt, Sie werden doch nicht glauben, dass man in so einer Position irgendwas bewegen kann. Vergaben kommen woanders. Ein sehr gescheiter deutscher Spitzenpolitiker hat einmal gesagt, ja, das ist doch so, die, die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die, was zu sagen haben, die werden nicht gewählt. Das sind die, die im Hintergrund sind. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, die nicht von Politikern, sondern von Politdarstellern reden. Da gibt es natürlich Ausnahmen auch, ja. Aber dieses Phänomen kann man nicht sozusagen ignorieren. Gut, jetzt kommen wir zu der weiteren Seite. Auf der anderen Seite, die Verfechter des sanften Weges, die bezeichne ich als die Bewahrer. Die wollen verhindern, dass möglichst viel zerstört wird. Bitte? Ja, der Fischler. Der Fischler war Agrarkommissär bei der EU. Also eine Schlüsselrolle. Nicht? Aber da ist es die große Industrie, das große Agrobusiness, alle diese Dinge. Nicht? Da sind tausende Lobbyisten sind in Brüssel für alle wichtigen Interessen. Und da kann so ein Beamter, der da sitzt, der steht unter unglaublichem Einfluss. Also muss ein Fischler, wenn man Näheres wissen will, müsste man weiter ausfragen. Gut, also jedenfalls die Bewahrer sagen, Überlegenheit begründet nicht Sonderrechte, sondern Fürsorgepflichten. Der Starke, der hat nicht Sonderrechte, sondern der Starke, der hat Verpflichtungen, der ist Vorbild. Der Mensch wird als Teil der Natur gesehen. Wir sind nicht die Herren der Schöpfung, wenn wir die Natur besiegt haben, werden wir uns auf der Verliererseite wiederfinden. Der Mensch hat Verpflichtungen auch gegenüber der Natur. Ganz im Sinne von Albert Schweitzer, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Die Mitgeschöpfe, die sind von unserem Tun abhängig. Und jetzt zu sagen, ja, der Mensch ist wichtiger. Wozu braucht man Elefanten? Wozu braucht man das? Wozu braucht man, ja, irgendwann einmal in Deutschland in der Nachkriegszeit, wo es ein großes Fischsterben im Rhein gegeben hat und Umweltschützer halt strenge Maßnahmen gefordert haben für die chemische Industrie, hat ein deutscher Spitzenpolitiker gesagt, wo steht geschrieben, dass im Rhein Fische schwimmen müssen. Und ein Herausgeber einer großen wissenschaftlichen Zeitung, ich glaube John Maddox war das, der hat gesagt, we are interested in mankind, not in fishkind. Also das sind schöne Sprüche. Und ja, die Ethik der Mitgeschöpflichkeit, Ehrfurcht vor dem Leben, eine solidarische Grundhaltung, dass man sagt, ja, wir müssen eigentlich unsere gemeinsamen Interessen müssen wir gemeinsam verfolgen und dürfen nicht über das vor allem streiten, über Nebensächlichkeiten, die nicht so gänzlich wichtig sind für die Menschheit. Wir erkennen, wie leicht es ist, die hohe Komplexität in der Natur, das Netz des Lebendigen zu schädigen. Und dass es eigentlich nicht möglich ist, es zu verbessern künstlich. So nach dem schönen Motto, Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Zumindest den Versuch, ganzheitlich zu denken. Also wir sind uns einig, dass man, dass niemand die Wahrheit zur Gänze erfassen kann, aber das Streben nach der Wahrheit, dass man ernsthaft nach besten Möglichkeiten versuchen muss, Dinge in ihrem Zusammenhang zu verstehen, das muss man sich als Pflicht vornehmen. Also den Versuch, ganzheitlich zu denken und anspruchsvoll in den wesentlichen Dingen. Also nicht jetzt sagen, ich will alle 2 Jahre mir ein neues Auto kaufen und ich will mit 130 über die Autobahn fahren dürfen und die und noch mehr und da noch mehr und da eine Fernreise und noch eine Fernreise, sondern was sind für mich die wesentlichen Dinge? Ich möchte ein positives Lebensgefühl haben. Ich will wissen, dass die Sachen, die ich tue, dass die einen Sinn haben. Ich will gute Beziehung zu meinen Mitmenschen pflegen. Ich will in einer Welt leben, wo ich frei meine Meinung sagen darf, wo man auf meine Argumente hört. Ich will die Meinung anderer verstehen. Ich will die Menschen als, ich will, dass die Menschheit sich als Familie versteht und mit der Natur im Frieden zu leben lernt. Und ich will, dass das Positive im Menschen zur Geltung kommt. Jeder Mensch hat Licht in sich. Darauf beruht die große Stärke der Gewaltfreiheit. Also eines der Bücher, das ich auch empfehlen kann, ich habe eine lange Buchliste und mir ist völlig klar, dass man ihnen die lange Buchliste übermittelt, dass sie dann niedergeschlagen werden und sagen, um Gottes Willen, wann soll ich das alles lesen? Brauchen sie auch nicht. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, in den letzten Jahren viel, 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 viel zu lesen. Und eines der Bücher, das mich sehr beeindruckt hat, ist von David Hartsaw, einem amerikanischen Quäker, mit dem Titel Waging Peace. Und der ist sozusagen ein gewaltfreier Apostel und der hat großartige Erlebnisse geschildert. Also beispielsweise, der hat von klein auf schon wirklich in einer bewundernswerten Weise die christlichen Werte gelebt, liebe deine Feinde und all das. Gibt es also eine Geschichte eben auch, die Schwarzen, die waren schon per Gesetz gleichberechtigt, aber in vielen Institutionen, auch Highschools oder so Colleges, hat man es aus der Mensa verjagt, sagt, ich habe so nichts verloren. Und der Hartsaw, der ist da auch hingegangen, um die also mit zu schützen, die Schwarzen. Und da ist einer zu ihm gekommen mit einem Messer, hat ihm das an die Brust angesetzt, du Niggerfreund, schau, dass du verschwindest, sonst stiche ich dich nieder. So, hat gesagt, tue, was du glaubst, tun zu müssen. Ich werde aber trotzdem versuchen, dich zu lieben. Der hat das Messer umgesteckt und ist gegangen. Ich könnte noch viele solche Geschichten erzählen, aber jeder Mensch hat das Licht auch in sich, das Positive, das Kooperative, das Humane, das Menschliche. Und wenn man das anspricht, dann laufen die Dinge ganz anders, als wenn ich die Aggressivität anspreche, wenn ich ihn beleidige, ihn mit Gewalt, dann kommt Gewalt zurück. Und das ist sozusagen die Hoffnung, die wir haben, dass wir erkennen, alle Menschen wollen ja, oder die allermeisten, wollen was Positives tun, wollen was Sinnvolles tun. Und auf dem Gebiet voranzukommen, sich da zu einigen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Einsicht, dass die Natur immer recht hat, dass wir mit unseren Weltverbesserungswirklichkeiten im Kopf sehr leicht scheitern können.
Wenn man das jetzt als Handlungsanweisung verstehen würde, dann würde ich am ehesten daraus schließen, wenn wir auf so scheinbar unüberwindbare Themen stoßen, die wir eigentlich mit der Vernunft lösen wollen, über Argumente, sollten wir nie diese Themen eigentlich gar nicht mehr besprechen, sondern über unsere Befindlichkeiten sprechen.
Ja, das müssen wir versuchen. Ist schwierig. An dem
Und das ist ja
arbeiten
auch
wir.
irgendwie, ich finde das, also für mich ist ja immer, also für mich ist also für mich fühlen sich solche Unterhaltungen immer gefährlich an irgendwie, weil sie ja auch durchaus was bedeuten. Also
Naja,
irgendwie auch
natürlich.
den, also bedeuten, welche Kräfte sich in der Gesellschaft, welche Strategien in der Gesellschaft sich durchsetzen. Also es hat konkrete Konsequenzen für viele, wenn man es ganz zu Ende denkt. Aber wenn man das Thema wechselt und das wirklich so beiseite lässt und über wie geht es dir? Ich glaube, da ist es nicht so in Gefahr. Also,
Ich habe das jetzt nicht verstanden, was
das war auch nicht
damit.
so, war nicht so klar von dir. Hat jemand anders verstanden?
Ja.
Bitte ein bisschen lauter reden, ich höre offenbar schon schlecht.
Auch schon die das ein bisschen macht. Also, ihr kennt ja auch die SMGs und es gibt auch die IMGs, also die Inner Development Goals, wo man wie so zusammenkommt und erstmal so Fragen stellt, wie geht es dir überhaupt? Oder so halt eher so demografische Sachen, wo man dann zusammen dann die SDGs erreichen möchte, also falls Interesse da ist. Kannst du da mal reinschauen? Inner Development Goals halt.
Ja, bitte.
Ich wollte noch etwas fragen, was mich schon lange beschäftigt. Und zwar ist das Problem nicht eigentlich der Reichtum. Weil ich ja in meinem Bekanntenkreis ja, ich verzichte jetzt aufs Fliegen.
Ich
Oder
weiß.
ich fliege nicht mehr
Aha, ja.
oder aufs Auto fahren. Aber ich erspare mir Geld. Weil was mache ich mit diesem Geld? Problem ist doch das Geld, was ich verdient habe. Denn das verursacht ja die Umweltproblematik letztendlich. Oder nicht?
Aber natürlich,
Ich meine,
in mehrfacher Hinsicht. Mein Vater hat ein paar Sachen gesagt, die mir sehr wichtig erscheinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Existenzen aufgebaut worden. Ja, nach jedem Krieg, da die Geschicktesten, die können da allerhand machen. Und mein Vater hat gesagt, reich werden war ja keine Kunst. Es dürften ja nur die armen Leute nicht leid tun. Und wenn man das weiterdenkt, muss man sagen, Reiche sind Leute, denen die Armen nicht leid tun. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Ich habe einmal auch mit einem anderen Zusammenhang mit einem Philosophen zu tun gehabt. Und der hat dann gesagt, dass er versteht das nicht. Seine Tochter, die studiert Philosophie auch irgendwo in Deutschland. Und da geht es um das Thema, ob man den Armen helfen soll. Das war für ihn also völlig absurd, nicht? Dass man da überhaupt fragt drüber. Und da ist mir was ganz Spannendes untergekommen. Da gibt es den George Lakoff, einen amerikanischen Linguisten. Und der hat etwas Interessantes geschrieben. Bei den Wahlen, amerikanischen Präsidentenwahlen, hat der Reagan gesagt, was alles die Ziele sind. Und er selber hat gesagt, ja, die Ziele, alles war konform mit allem. Aber in Einzelfragen war er immer anderer Ansicht als der Reagan. Wie gibt es denn das? Wie ist das möglich? Und ist dann draufgekommen und hat dann in einem Seminar auch geredet und da ist er dann drauf gekommen, dass man den Staat mit der Familie irgendwie vergleicht. Der Vaterstaat, ne, das ist ja auch bei uns eigentlich bekannt, der Vaterstaat. Und jetzt hat er darüber nachgedacht, wie kann man das erklären? Diese ganz verschiedenen Haltungen zu Einzelfragen. Und da hat ihm dann ein Psychologe gesagt, du, das ist einfach. Stell die Frage, würdest du dein Kind, dein Baby, wenn es in der Nacht weint, würdest du das auf den Arm nehmen? Ja oder nein? Diese Frage entscheidet. Weil es gibt die strenge Vaterfamilie. Das ist die Familie, wo man sagt, der Vater, der muss ins feindliche Leben hinaus, der muss mit aller Kraft gegen andere antreten und das Salär heimbringen, damit die Familie existiert. Und er ist der Chef, ne, zu Hause, was wirklich gemacht wird, bestimmt der Vater. Die Kinder sind ja an sich faul und träge und wenn man sie nicht zur Disziplin bringt, dann lernen sie auch nichts und dann sind sie auch nicht erfolgreich im Leben. Also man muss die Kinder ordentlich unter Druck setzen. Ne? Der Vaterstaat, das ist die strenge Vaterfamilie. Und dann gibt es aber die fürsorgliche Elternfamilie. Das ist eben die, wo der Vater das Kind, das Baby raufnimmt, wenn es weint und so weiter. Und die strenge, hinter der strengen Vaterfamilie steht folgende Ideologie, dass man sagt, einem Armen Geld geben ist moralisch nicht gerechtfertigt. Weil man nimmt ihm die Möglichkeit, aus eigener Kraft es zu etwas zu bringen. Nicht? Weil der Arm ist er ja nur, weil er faul ist, weil er zu wenig gearbeitet hat, weil er untüchtig ist und nicht genug Disziplin hat. Und wenn ich den jetzt unterstütze, ist das moralisch gar nicht gut. Weil wenn ich ihn nicht unterstütze, ist er gezwungen aus eigener Kraft und dann, nicht? Natürlich, diese Ideologie vernachlässigt völlig die unterschiedlichen Startbedingungen. Nicht? Einer, der mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen ist, der wird anders leben und das beurteilen als jemand aus einer armen Familie, wo die Eltern fleißig und tüchtig waren, aber es nie zu was bringen konnten aus dieser Schicht heraus. Also es sind die Armen nicht schuld an ihrer Armut und an ihrem Elend, nicht? Was die manche Reiche eben behaupten. Die sagen ja, wenn der auch so fleißig und so gescheit und so tüchtig wäre wie ich, hätte das ja auch zu was gebracht. Wie komme ich dazu, es erfolgreicher, dass ich mehr Steuern zahle? Und damit werden diese Sozialparasiten gefüttert. Nicht? Das ist ja gar nicht gerecht. Wie komme ich dazu, dass ich da von meinem sauer verdienten Geld, ich bin ja tüchtig, mir steht ja der Luxus zu. Ja, das ist eine ganz andere Gesichtsweise. Also die Selbstverständlichkeit, dass man Armen hilft, die ist eben aus der Sicht einflussreichster Leute überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist eben dieser Neoliberalismus, wo man all das, was man eben im Interesse der Armen, der Bedürftigen, der Kranken aufgebaut hat, na, das ist nicht notwendig, weil das können wir wegsparen. Und das ist passiert in den letzten Jahrzehnten. Da habe ich gestern einen schönen Vortrag gehört von Richard Wolff, einem amerikanischen Ökonomen. Müsstest du dir anhören, weil da beschreibt er auch die Trump-Problematik sehr gut. Dass der Trump antritt, all diese Probleme zu lösen, die durch diesen Neoliberalismus entstanden sind, nur kann er das gar nicht. Weil er das nie schafft. Die Methoden, die er vorschlägt, die werden nie dieses Problem lösen. Und die Leute werden bitter enttäuscht sein, die glauben, dass er ihnen geholfen hat. Also es kommen da ungeheuer spannende Geschichten zutage. Und für mich war das interessant, eben diesen Lakoff zu lesen, weil ich dann auf einmal verstanden habe, aha, da ist eine ganz andere Weltanschauung dahinter. Ja, die strenge Vaterfamilie und der Vaterstaat als der Strenge, der schauen muss, dass die Leute ordentlich spuren, dann werden sie es auch zu was bringen. Und die Armen unterstützen ist eigentlich ganz falsch. Ich kann doch den erfolgreichen, tüchtigen Reichen nichts wegnehmen. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Und um die muss man streiten, aber mit sachlicher, freundschaftlicher, ja, Kommunikation und sagen, bist du auch der Meinung, dass die einen, weil sie viel Geld haben, noch mehr Geld verdienen müssen mit ihrem Geld? und das möglichst lukrativ anlegen. Also heute schöne Grafik, die ich vielleicht da noch zeigen kann. Einmal in einem Ablauf von 10 Jahren haben die Dow Jones Aktien sich verdoppelt. Und im gleichen Zeitraum, 10 Jahren, von manchen Rüstungsfirmen hat der Aktienwert sich ver-37-facht. Ja? Also wer viel Geld hat, der investiert eben in der Waffenindustrie, weil dort vermehrt sich das rascher. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele nicht gegen Krieg haben, weil ja, sie haben Aktien von irgendwelchen Rüstungsfirmen und sagen, ja, also wenn da Krieg, für mehr Schaden ist es nicht, wenn Krieg geführt wird. Ja, also Sie sehen, die Welt ist extrem kompliziert und wir beginnen ein ganz neues Kapitel, das ich Ihnen auch noch das nächste Mal vorstellen werde, eben auch als nicht nur Aswan-Staudamm als Problemmultiplikator, sondern Atomkraft als Problemmultiplikator. Also da werde ich dann nächstes Mal fortsetzen. Und das sind alles eben große Industrien, die einen unglaublichen Druck ausüben, unglaublich viele Probleme schaffen, die ganz schwierig zu lösen sind. Und dort liegt auch eins der wirklich gravierenden Probleme, mit denen wir es zu tun haben, dass die Welt immer komplizierter wird und dass eben auch sozusagen die intellektuelle Manpower und natürlich Womanpower aufgerieben wird im Kampf gegen solche Fehlentwicklungen. Also was ich an Lebenszeit vertan habe gegen die Atomenergie, hunderte Vorträge, jahrelange Arbeit, was hätte ich Positives in anderen Bereichen machen können? Und das ist jetzt rein meine persönliche Erfahrung. Und wenn man sich anschaut, wie viele Organisationen darum ringen, ein bisschen Geld zusammenzubringen für ihre Aktionen und müssen gegen diese Moloche kämpfen. Und statt diesen Kampf könnte man so viel Positives machen. Und man muss sich natürlich bemühen, auch neben diesen Verhinderungsarbeiten, konstruktive Sachen auf den Weg zu bringen. Ja, damit vielen Dank für heute und nächstes Mal geht es weiter mit Atomenergie.